Heute habe ich extra für euch meine feurigste Krawatte angezogen. Stand heute Morgen vorm Schrank, dachte, welche nimmst du? Die feurigste. Ich hoffe, ihr könnt sie alle erkennen. So muss mich anschließen nach dem Gottesdienst niemand mehr fragen, Frank, hast du heute eine neue Krawatte? Ja, sie ist zwar nicht neu, aber für euch schon. Meine feurigste zu Pfingsten, normalerweise, wenn man in einem Gottesdienstraum zu Pfingsten Paramente hat, das sind diese Stoffteile, die irgendwo da rumhängen an Kanzel oder, dann ist es heute die Farbe Rot. Rot für Pfingsten, das feurigste. Ein Pfarrer stellte an Pfingsten immer mal wieder fest, dass immer weniger Leute zum Gottesdienst kommen. Da beschloss er für sich eine sensationelle Werbeaktion. Er ließ nämlich im Dorf bekannt machen, am Sonntag werde der Heilige Geist höchstpersönlich in der Kirche erscheinen. Den Küster hat er vorher Bescheid gegeben, manche kennen vielleicht diesen Humor. Er stellte in einem bestimmten Moment, er sollte in einem bestimmten Moment in seiner Predigt eine Taube durch die Kirche fliegen lassen. Nun hatte dieser Pfarrer aber nicht nur eine Taube, sondern auch eine Katze. Die schlich sich unbemerkt in die Kirche und fraß die Taube. Danach nahm alles seinen Lauf, die Predigt begann und der Pfarrer brüllte, der Heilige Geist erscheine. Nichts. Schweigen. Was macht er? Der Heilige Geist erscheine. Da schien auf der Empore der Küster mit bekümmertem Gesicht, Herr Pfarrer, den Heiligen Geist hat die Katze gefressen. Wie ist das mit dem Heiligen Geist? Hat ihn die Katze gefressen? Wir tun uns schwer mit ihm, manche zumindest, mancher Frömmigkeit zumindest. Mit Jesus ist es ja ein bisschen einfacher, da haben wir das Kind in der Krippe und auch den Mann am Kreuz. Aber was haben wir mit dem Heiligen Geist? Die Tierliebhaber und unter uns werden womöglich jetzt sagen, eine Taube. Aber das hilft uns auch nicht wirklich weiter. Ich möchte euch heute am Pfingsten zwei Dinge weitergeben, die mir im Hinblick auf uns wichtig geworden sind. Zwei Dinge. Die dürft ihr euch merken. Der Heilige Geist, das ist Gott in uns. Das reicht eigentlich schon. Was ist denn das? Der Heilige Geist ist Gott in uns. Und das Zweite, was ich euch weitergeben möchte, der Heilige Geist ist Gottes Art, seine Anliegen unter uns umzusetzen. Der Geist Gottes ist Gottes Art, um seine Anliegen bei uns umzusetzen. Der Heilige Geist, das ist Gott in uns, stellt sich nach Ostern und Himmelfahrt schon einige Fragen. Wie kann nämlich der auferstandene Jesus bei uns sein? Nach seiner Himmelfahrt, das heißt also nach seiner Rückkehr zum Vater. Ja, was nun? Wie kann der lebendige Gott sowohl im Himmel und zugleich bei so vielen Menschen auf Erden sein? Das ist die Frage, die am Pfingsten beantwortet wird. Jesus ist erstmal weg. Das ist Himmelfahrt. Er sitzt, so sagt es das Glaubensbekenntnis, zur Rechten Gottes. Das meint Himmelfahrt. Und Pfingsten sagt dann, der Herr kommt wieder zu uns, aber er kommt auf eine neue Weise zu uns. Und er tut das auf höchst erstaunliche, wie ich finde, auf höchst erstaunliche Art und Weise. Denn Jesus macht sich noch einmal klein. Er kommt zu uns durch seinen Geist. Gott hat seit Pfingsten eine neue Postanschrift. Er wohnt im Herzen derer, die an ihn glauben. Seine neue Postanschrift. Er wohnt im Herzen derer, die an ihn glauben. Und er wohnt inmitten dieser Gemeinschaft derer, die an ihn glauben. Also inmitten von uns. Jesus macht sich klein. Und damit vervielfältigt er seine Anwesenheit in der Welt. Er ist eben nicht mehr nur in Israel, in der Gegend zwischen Kapernaum und Jerusalem. Gott auf Erden, das ist der Gott, der sich tief hineinbeugt in unsere Welt, um uns zu besuchen und zu retten. Und Gott als Geist, der Geist Jesu Christi, ist biblisch übrigens völlig egal. Der Geist Gottes oder der Geist Jesu, es ist der eine, derselbe Geist, ist der Gott, der sich weit ausstreckt, um Menschen in allen Zeiten und an allen Orten zu besuchen und sie zu retten. Der Geist ist ja überall dort, wo Menschen ihn anrufen und in seinem Namen zusammenkommen. Wir sind heute in seinem Namen hier und darum ist der Geist Gottes inmitten von uns und in uns. Wer seinen Namen ruft, bei dem ist er. Da lässt sich sein Geist nieder. Also wenn Himmelfahrt bedeutet, der Herr ist weg, dann heißt Pfingsten, der Herr ist da durch seinen Geist. Das ermöglicht unserem Herrn, hier zu sein und zugleich in Manhattan, in Sri Lanka, in Hintertupfingen und Vorderfirmensreuth. Und in unserem Herzen. Er ist bei uns und bei denen, die an ihn glauben. Das ist seine neue Art des Bei-uns-Seins. Die Bibel klärt uns da auf. Gott als der Vater ist der Herr über uns. Gott als der Sohn ist der Herr neben uns und Gott als der Geist ist der Herr in uns. Ich stelle mir das so vor. Es gibt so etwas wie eine innergöttliche Jobverteilung. Letztlich haben wir es immer mit Gott zu tun, aber eben auf verschiedene Weise. Und nach seiner Himmelfahrt also sagen Vater und Sohn zum Geist, jetzt bist du dran. Und der Geist kommt und er fällt auf die Menschen und er zieht in Menschen ein, die ihm Wohnung geben. Lukas kann das nur in Bildern sagen, was so geheimnisvoll ist, in Bildern von Wind und Feuer. Der Geist Gottes, der Geist Jesu, ist wie der Wind. Überall ist der Wind. Im zweiten Satz unserer Bibel heißt es von diesem Geist, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Was tut Gott, sein Geist, der Geist Jesu, wenn er in unser Herz kommt? Das könnte uns ja noch interessieren. Was tut er? Die Antwort ist klar. Er tut nichts anderes als das, was Jesus auf der Erde getan hat. Mein Lehrer hat immer gesagt, der Heilige Geist hat kein eigenes Thema. Kein eigenes Thema. Er hat nur das Thema Jesu Christi. Das, was Jesus damals und dort in Israel bewirkt hat, kommt heute und hier zu mir und zu dir durch seinen Geist. Der Geist also vergegenwärtigt sich. Daran liegt man in diesem Gedanken. Er setzt sich also in Gegenwart, ins Jetzt, ins Heute. Und der Geist Gottes, das ist seine zweite wichtige Tat, er vergewissert uns. Gott vergegenwärtigt sich uns, sodass er nicht bloß zu einer bloßen Erinnerung des Damals ist, sondern zum Heute wird. Gott aktualisiert sich. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Gott aktualisiert sich. Letzte Woche, ich habe, vielleicht wissen das manche von euch, in unserem Kirchenverwaltungsprogramm gibt es manche Probleme. My Emma heißt dieses Verwaltungsprogramm und es wurde eine neue Version aufgespielt. Bei mir hat es zur Folge gehabt, dass ihr alle nicht mehr da wart. Die kompletten Datenbestände waren weg. Ich habe gedacht, was mache ich jetzt mit meinen Leuten? Alle sind immer da. Ich rufe an beim Experten. Der erste Experte hat nichts zu sagen gewusst. Der zweite, der hat prompt reagiert, hat mich angerufen. Und dann hat er gesagt, Frank, du musst zwei Tasten drücken. String F5. Ich, etwas unglaubwürdig, schien mir das, drücke String F5. Und ihr wart alle da. Aktuell. Die aktuellsten Daten waren da. Aktualisierung. Die Aktualisierung des Glaubens, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Heute und jetzt. Er kehrt ein. Wind, Feuer, aktuell. Ich sagte, er vergegenwärtigt sich. Er wird also für mich zur Gegenwart, zum Jetzt. Und er vergewissert mich meines Glaubens. Da ja hier an Himmelfahrt kein Gottesdienst ist, habe ich ein großes Problem gehabt. Wo gehe ich, habe ich mich gefragt, an Himmelfahrt in Gottesdienst. Also bin ich irgendwo in den Gottesdienst gegangen, da wo ich herkomme, da war ich. Und da habe ich schon gewusst, ach, auf diesen Pfarrer freue ich mich. An Pfarrer im Ruhestand, da gehe ich gern hin. Und die Predigt hat mich gestärkt. Er hat von Himmelfahrt erzählt, bietet sich an. Und davon, dass Jesus das Letzte, was er getan hat, bevor er verschwunden ist, seine Jünger gesegnet hat. Er hat sie gesegnet. Und wisst ihr, das hat mich gestärkt. Und dieser eine Satz von dem segneten Christus, der Pfarrer hat diesen einen Satz gesagt. Er sagte, lässt sich nicht damit leben? Lässt sich nicht damit leben? Mit dem segneten Christus? Mich hat es gestärkt. Gott hat sich durch seinen Geist vergegenwärtigt und mich meines Glaubens vergewissert. Nochmals, wie macht das der Geist? Aktiviert er unsere Gefühle, lässt uns tief in der Brust spüren, ja, das ist wahr? Das tut er auch. Und doch meine ich, Gottes Geist benutzt ganz bestimmte Fahrzeuge, um auf seiner Straße in unser Herz einzufahren. Fahrzeuge. Seine Fahrzeuge sind vor allem, nicht nur, aber vor allem, und daran liegt mir, das Wort und die Sakramente. Sein Fahrzeug ist der Zuspruch seiner Gnade. Er spricht sich mir zu. Er verspricht sich mir. Und das tut er zum Beispiel, wenn wir Abendmahl feiern. Auch dir gilt Gottes unbeirrbares Ja. Wenn du Brot und Saft empfängst, dann empfängst du die Zusage Gottes ganz persönlich für dich. Und jetzt wisse und zweifle nicht, dass ich dich, gerade dich liebe. Und dass ich in dein Leben einziehe, so wie jetzt Brot und Saft du in dich aufnimmst. Abendmahl ist ein Fahrzeug Gottes, das in unser Herz einkehren will. Und etwas Zweites, das Wort Gottes ist ein solches Fahrzeug. Luther hat einmal ganz spitz gesagt, und wer ihn in seinem Ton, sage ich jetzt mal, hört, ich versuche es mal etwas pointiert zu lesen, der versteht, was er meint. Luther also, denn ob Christus auch tausendmal für uns gegeben und gekreuzigt würde, wäre es alles umsonst. Wenn nicht Gottes Wort käme und teilte es aus und schenkte mir's und spräche, das soll dein sein. Nimm hin und habe dir's. Das ist es, was passiert. Nimm hin und habe dir's. Jetzt geschenkt und ausgeteilt. Das soll dein sein. Wenn sich das ereignet, ist Pfingsten in uns geworden. Gott hat sich aktualisiert, vergegenwärtigt und mich meines Glaubens vergewissert. Gott in uns. Und jetzt noch das Zweite. Der Heilige Geist, das ist Gottes Art, seine Anliegen, Gott hat ja Interessen. Seine Anliegen und sein Interesse unter uns umzusetzen. Und damit bin ich beim Propheten Sacharja. Jetzt müsst ihr nochmal kurz neu starten quasi, ja? Teil 2 ist ein Neustart jetzt zum Hören für euch. Beim Propheten Sacharja und beim Text für die Predigt. Und er antwortete, heißt es dort, und sprach zu mir. Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst? Er wird hervorheben den Schlussstein, so dass man rufen wird, Glück zu, Glück zu. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn. Die Hände Zerubabels haben dies Haus gegründet. Seine Hände sollen's auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Ja, das kommt euch alles noch sehr spanisch vor, nehme ich an, bis dahin. Deswegen werde ich euch helfen, jetzt diesen Text zu verstehen. Ich muss euch zu Sacharja also ein bisschen was erzählen. Sacharja ist ein bunter Vogel. Er ist ein Prophet in Israel um das Jahr 520 vor Christus zu einer Zeit, in der die Dinge auf der Kippe stehen. Nach Jahren in der Fremde war das Volk wieder daheim, aber die Wende lag schon einige Zeit hinter ihnen. Viele große Hoffnungen erfüllten sich gerade nicht. Der Gemeinde ging es nicht gut und den Menschen ging es auch nicht gut. Der Tempel war immer noch eine Ruine. Sacharja ist so eine Art Rembrandt unter den Propheten. Ein Maler von Bildern, die uns fast verrückt vorkommen. Etwa. Gott hat zu ihm geredet und Sacharja hat Gottes Botschaften eben in diesen Bildern weitergegeben, Bildern, die man nicht wieder vergisst. Er erzählt von einem Reiter auf einem roten Pferd. Oder er malt das Bild einer fliegenden Schriftrolle voller drohender Worte gegen die, die sich Gott entgegenstellen. Oder er malt eine Frau, die in einer Tonne gefangen sitzt. Ein Deckel aus Blei verschließt diese Tonne für immer. Ihr merkt, Rembrandt der Propheten, er malt Bilder, Visionen. Und in der Mitte seiner Bildergalerie hängen zwei Bilder, die von Menschen erzählen, die Gottes Geist berührte. Josua, der Priester, und der andere trägt einen ausländischen Namen, Zerubabel, er stammt aus der Familie des Königs Davids. Und mitten in der Krise des Volkes, also in einer Zeit der Mutlosigkeit, der enttäuschten Hoffnungen, schickt Gottes Geist diese beiden Männer. Jetzt müssen wir uns diese Männer mal anschauen, die Gott da schickt. Josua, der Priester, hat schwere Schuld auf sich geladen. Schwere Schuld. Er scheint nicht mehr nütze zu sein für den Dienst eines Priesters. Sacharja malt diesen Josua nun wie? In schmutzigen, abgerissenen Klamotten. Aber als der Geist Gottes ihn berührt, wird ihm vergeben. Und er darf die dreckigen Klamotten ausziehen und noch einmal neu anfangen. Festliche Kleider werden ihm angelegt. Josua. Und der andere, Zerubabel, der Enkel eines jüdischen Königs, in der Fremde geboren und tief abgestürzt, wird ins Land zurückgeholt. Er hatte sicher nicht mehr damit gerechnet, dass er etwas anderes werden wird als ein Niemand aus gutem Haus. aber eben ein Niemand aus gutem Haus. Aber auch ein Niemand aus gutem Haus ist ein Niemand. Babylon, das Exil, das war sein Schicksal. Und nun werden Josua und Zerubabel zu den ganz wichtigen Leuten des Wiederaufbaus. Sie sollen die Gemeinde führen und den Wiederaufbau des Tempels in die Hand nehmen. Und hier erleben wir, Gottes Geist beruft und begabt Menschen, die eben noch am Boden lagen. So macht Gott das. Du bist kein Niemand. Ich sage dir das heute Morgen. Du bist kein Niemand. Du bist wichtig für das, was Gott vorhat. Auch hier in dieser deiner Gemeinde. Und ab morgen auch beim Camp. Du bist kein Niemand. Sondern du bist wichtig für das, was Gott vorhat. Auch in dieser Woche. Hier in Mösel. Durch seinen Geist. Nochmals zu Sacharja. Es ist eine Geschichte vom Aufbau der Gemeinde. Der Tempel liegt flach. Aber dieser Neuaufbau des Tempels stand unter sehr ungünstigen Voraussetzungen. Es wird jetzt nicht alles easy. Auch eure Woche wird nicht easy, sage ich euch schon mal voraus. Man hört es heraus in dieser Geschichte, wenn man sie liest. Es gibt Widerstand und Spott gegen das ganze Unternehmen, diesen Tempel wieder aufzubauen. Es gab viel innere Not bei den Menschen. Offenbar, so hören wir es bei einem anderen Propheten, bei Haggai, der lebt zur selben Zeit, war der Einsatzwille der Gemeinde nicht sehr groß. Die Leute aus der Gemeinde damals bauten lieber am eigenen Häuschen als im Hause Gottes. Musst du dir mal überlegen, wenn dein Häuschen zu Hause viel schicker aussieht als das Haus der Kirche, dann wird es Zeit, dir ein paar Gedanken zu machen. Die Gemeinde war nicht flüssig damals. Es war eine arme Kirche, die vor einer gewaltigen Aufgabe stand. Und dann auch noch von innen und außen angefochten. Und Gott gibt nun dieser Gemeinde, ich habe sie so ein bisschen vor Augen jetzt, gibt dieser Gemeinde etwas mit. Er sagt ihnen erstens, es soll nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und das meint, versucht in der Gemeinde nicht mit der Brechstange voranzukommen. Es kann nichts Gutes dabei herauskommen, immer innerer und äußerer Widerstand wird nicht dadurch bezwungen, indem ihr zu den Waffen greift. Baut ruhig und treu weiter. Gottes Geist wird euch beistehen. Gottes Geist wird auch die Widerstände schmilzen lassen. Sacharja sagt uns, wenn es schwer wird, dann schlagt nicht um euch. Bleibt ruhig und arbeitet weiter an meinem Haus. Was immer ihr nach meinem Willen tut, kann nicht kaputt gehen. Nicht durch Heer oder Kraft. Vielmehr durch meinen Geist bringe ich es zum Ziel. Das sagt er diesen Leuten. Zerubabel aus königlichem Haus wird schließlich Statthalter in Israel und eines schönen Tages, es muss ein schöner Tag gewesen sein für ihn, eines schönen Tages hält er den Grundstein des Tempels in der Hand. Ich muss euch nicht sagen, was der Grundstein ist. Damit beginnt es, der Tempelbau beginnt. Und da gibt es Leute, die sagen damals, das kann doch nichts werden. Das ist doch lächerlich. Mit dieser Kirche ist kein Stab mehr zu machen. Wir haben doch schon alles versucht und es geht doch nicht. Diese kleinen Anfänge, diese mickrigen Gemeinden, diese lächerliche Kirche ohne Geld und kaum Menschen. Aber, so sagt es Sacharja, und damit schließe ich jetzt, das ist das Zweite, was Gott zu seiner Gemeinde sagt. Er sagt es in einem, ihr könnt es euch schon vorstellen, es ist ja der Rembrandt der Propheten, er muss es wieder in einem Bild sagen. Er malt wieder ein Bild. Ihr werdet nicht nur den Grundstein, ihr werdet auch den Schlussstein sehen in Zerubabels Hand. Er malt den Zerubabel mit dem Schlussstein in der Hand. Ich habe etwas mit euch vor und euer Tun wird nicht umsonst sein. Er kommt zum Ziel. Es kommt alles zum Ziel, sagte ihn, weil ich zum Ziel damit komme. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Ich schließe und lande mit meiner feurigen Krawatte. Es wird mühsam. Es wird mickrig aussehen. Es wird von außen und innen belächelt, verspottet und attackiert werden. Dann lasst uns nicht zu den falschen Mitteln greifen. Schlagen wir uns nicht um uns, verzagen wir nicht, sondern bauen wir weiter vom Grundstein bis zum Schlussstein. Wer immer den Tag des geringen Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Vergesst das nicht. Und richtet euer Leben danach aus. Wir gehören zu Gottes Volk. Aber nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird das geschehen. Der Heilige Geist, das ist Gottes Art, seine Anliegen unter uns umzusetzen. Möge Gottes Geist an uns das tun, was es braucht, damit er mit uns an sein Ziel kommt. Und wenn ihr das auch wollt, dann ermutige ich euch, sprecht am Ende dieser Predigt dazu euer Amen. Amen.